Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Die Auseinandersetzung zwischen Iran, Israel, die arabische Welt, die Rolle der USA, die Rolle Deutschlands, das soll heute unser Thema sein. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Taz-Auslandsredaktion und bei mir sind heute
Janis Hagmann, ich bin auch aus der Auslandsredaktion, zuständig für den Nahen und Mittleren Osten.
Gilda Sahibi, ich bin freie Journalistin und schreibe für die Taz über unterschiedliche Themen, unter anderem Iran und den Nahen Osten.
Barbara Junge, Chefredakteurin der Taz, Ex-US-Korrespondentin und da sehr viel mit internationalen und Nahostthemen befasst.
Super, dass ihr da seid. Wir sagen mal dazu, in diesem fensterlosen Taz-Raum sitzen heute nur Janis und ich. Babs und Gilda sind uns beide zugeschaltet, aber das sollte technisch ja auch kein Problem sein. Ich habe in den letzten Tagen, nachdem, also am 1. April, gab es diesen Angriff auf iranische Funktionsträger der Revolutionsgarden in einem Konsulat in Syrien, bei dem viele, also 7 Menschen getötet wurden, hochrangige Offiziere. Iran hat sofort gesagt, es wird militärisch darauf antworten. Israel hat diesen Angriff nie direkt zugegeben, aber es war irgendwie klar, dass es ein israelischer Angriff war. Am vergangenen Wochenende nur kam die iranische Antwort in Form von über 300 Raketen und Drohnen, die von Iran aus auf Israel geschossen wurden. Fast alle davon wurden abgefangen in einer erstaunlichen Abwehrallianz von Israel, USA, Jordanien mit britischer, französischer und auch saudischer Hilfe, so wie das aussieht. Ich habe so verschiedene Interpretationen gehört seitdem und danach würde ich dich gerne fragen, Gilda, welcher du anhängst. Die eine Interpretation war die, es ist der schlimmste Angriff, der jemals von einem anderen Staat direkt auf Israel geflogen wurde. Und es ist ein Glück, dass dabei so wenig passiert ist. Die andere Interpretation, es war ein lange telegrafierter und auch mehr oder weniger abgesprochener Angriff, bei dem Iran wusste, dass kein großer Schaden entstehen würde und der mehr oder weniger zur Gesichtswahrung vollzogen wurde, wofür dann auch spräche, dass Iran kurz danach, als die Raketen noch in der Luft waren, schon sagte, für sie sei die Angelegenheit damit beendet. Gilda, wie siehst du's?
Ich glaube, dass von beiden was stimmt. Also ich glaube, dass das iranische Regime tatsächlich es so diesen Angriff so ausgeführt hat, dass es gleichzeitig ein Tabubruch ist sozusagen oder ein Präzedenzfall oder ein erstes Mal, dass sowas passiert und gleichzeitig aber auch das so kalkuliert hat, damit eben nicht ein solcher Schaden entsteht und vor allem Menschen zu Tode kommen, dass Israel mehr oder weniger gezwungen wäre zu antworten. Und es ist, glaube ich, was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass das iranische Regime ein Zeichen der Stärke senden wollte.
Ja, das siehst du es genauso?
Ja, ich sehe das ähnlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass dass das Outcome dieses Angriffs so nicht planbar war. Also es hätte auch sehr viel mehr Schaden entstehen können und es hätten Menschen ums Leben kommen können. Also es war auf jeden Fall eine neue Qualität. Gilda hat es gesagt, der erste direkte Angriff aus dem Iran auf Israel. Wobei man gleichzeitig auch sagen muss, eine neue Qualität haben wir auch schon vorher beobachtet bei verschiedenen Entwicklungen. Bernd, du hast den Angriff auf das Konsulatsgebäude in Damaskus angesprochen. Das hatte auch schon eine neue Qualität. Auch die Angriffe von Iran-Verbündeten im Roten Meer beispielsweise auf Frachter, das alles hat eine neue Qualität. Da muss man sagen, diese neue Qualität, die hat sich langsam hochgeschaukelt und ist jetzt kulminiert in diesem iranischen Angriff auf Israel.
Babs, vielleicht an dich die Frage. Seit diesem zurückgeschlagenen Gegenangriff Irans, spricht Israel weiter davon, dass es darauf wiederum antworten will und eigentlich der gesamte Westen, zumindest alle, die sich äußern von den USA, jetzt war gerade Bundesaußenministerin Baerbock, war in Jerusalem, der britische Außenminister David Cameron auch und alle reden auf Israel ein, jetzt bitte Ruhe zu bewahren und nicht durch einen weiteren heftigen Gegenschlag den nächsten zu provozieren. Wie siehst du diese internationalen Reaktionen darauf?
Im Grunde wissen alle, dass Israel reagieren muss. Und was gerade passiert ist, dass eigentlich live und vor unseren Augen kalibriert wird, was Abschreckung bedeutet. Wie viel Abschreckung, wie viel Reaktion muss sein, damit das Gesicht gewahrt wird Und wie viel Abschreckung darf nicht sein, dass es zu einer neuen Eskalation kommt? Und das weiß weder der Westen, noch weiß es Israel selbst, was da das richtige Maß wäre. Deshalb wird es im Kabinett in Israel diskutiert und deshalb wird von unterschiedlichen Seiten auf Israel eingeredet. Alle wissen, es muss etwas kommen, aber alle wissen auch, inklusive Israel, es darf nicht zu viel kommen, weil sonst noch weiter eskaliert und dann können wir alles vergessen, was wir bisher gesagt haben über neue Dimensionen und Eskalationen.
Wenn ich da reingehen darf, ich würde ein bisschen widersprechen. Israel muss nicht reagieren. Ich rechne auch damit, dass Israel reagieren wird. Aber das ist eine politische Entscheidung. Und das ist eine sehr umstrittene politische Entscheidung, wenn es zu einem Gegenschlag oder zu mehreren Gegenschlägen kommt. Aber ich glaube, als Analytiker und Analytikerin müssen wir auch im Kopf behalten, niemand muss reagieren. Und es hat auch einen Präzedenzfall gegeben in den 90er Jahren, wo Israel auf Raketenangriffe nicht reagiert hat, Anfang der 90er Jahre, als das Saddam-Regime im Irak Israel mit Raketen beschoss. Nur, also es ist eine politische Entscheidung und es ist keine Entwicklung, die sich nicht stoppen lässt, diese Eskalation.
Okay, bleiben.
Ja. Ganz kurz, Entschuldigung. Ich gebe dir natürlich recht. Niemand muss reagieren, aber wir sprechen ja jetzt innerhalb dieser Logik. Also so, was ist aus Sicht der beteiligten Parteien, muss da reagiert werden? Und du hast zwar einen Präzedenzfall genannt, aber das war natürlich vor dem 7. Oktober. Die israelische Regierung steht natürlich jetzt gerade in ihrer Zusammensetzung unter einem ganz anderen Druck. Aber wenn wir Glück haben, ist das beste Outcome die Fortsetzung des Schattenkrieges XL.
Bevor wir dann auch direkt auf den Iran kommen, bleiben wir mal kurz bei Israel. Gilda, wie siehst du das? Du bist ja eigentlich, schreibst noch mehr über den Iran als über Israel, aber beobachtest natürlich die ganzen Entwicklungen. Ich habe gesagt, Baerbock und Cameron waren beide dort. Sie haben sich eine ziemliche Abfuhr eingeholt. Also nach Gesprächen sagte Netanyahu vor der Presse so: Vielen Dank für eure Hinweise, aber wir treffen unsere Entscheidungen selber und es geht alle Welt davon aus, dass er reagieren wird. Die Frage ist nur, wie. Aber wie beurteilst du, auch im Zusammenspiel damit, dass sich ja jetzt Allianzen, also Jordanien hat mitgeholfen bei der Abwehr, dass sich Allianzen vielleicht neu auftauchen, neu beleben, und man ja auch den Gaza-Krieg und diese sehr, sehr, sehr anti-israelische Haltung, die sich in fast allen arabischen Ländern jetzt aufgrund des Gaza-Krieges aufgezeichnet hat, kann das durch die noch größere Feindschaft womöglich durch den Iran auch wieder aufgehoben werden? Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass tatsächlich, also erstmal muss natürlich Netanyahu als Regierungschef, muss er ja sagen, wir reagieren so, wie wir das für richtig halten. Alles andere wäre total seltsam, wenn er irgendwie sagen würde, ach nee, wenn die Deutschen sagen, dann okay, dann machen wir das anders. Das heißt, das ist nicht verwunderlich. Ich glaube gleichzeitig, dass sogar Netanyahus Regierung, die ja wirklich sehr extrem, finde ich, ist und auch sehr unnachgiebig in allen möglichen Themen, dass sogar die verstanden haben, dass diese neue Situation eine Chance für sie sein könnte. Also weil diese Isolation, diese zunehmende Isolation, in die Israel geraten ist, bis zu diesem Schlag von Iran, die hat auch denen nicht gefallen. Also sie haben sich da zwar trotzdem abgekapselt und wir machen, was wir wollen, aber wir erinnern uns, die 7 Toten von World Central Kitchen, ist auch nicht lange her. Das ist jetzt 2 Wochen. Und ich glaube, dass sie nicht so leichtfertig das wieder abgeben, dass sie jetzt in der Situation sind, dass eben Jordanien ihnen geholfen hat, dass Saudi-Arabien, Ägypten sagen, wir wollen nicht, dass es weiter eskaliert. Ich glaube, dass sie sich mehr absprechen, als sie es vorher vielleicht getan hätten. Und dass sie aber reagieren werden, davon bin ich überzeugt. Das haben sie ja auch schon gesagt. Also sie haben ja offen gesagt, wir werden reagieren. Das wird jetzt kein Wunder sein. Die Frage ist nur tatsächlich, wie Barbara auch gesagt hat, wie. Also ich glaube, was auf jeden Fall weitergehen wird und wahrscheinlich auch noch mal intensiver, sind eben Schläge auf Militäranlagen, auch direkt im Iran, um die Atomfähigkeit, Waffenfähigkeit irgendwie einzuschränken, zu begrenzen, zu beenden, wie auch immer. Ich glaube, das wird intensiviert werden. Was sie, glaube ich, nicht machen werden, ist zivile Ziele im Iran anzugreifen. Das wissen sie, dass das dann eine Eskalationsstufe hätte, die sie dann nicht mehr im Griff hätten. Und gerade hat Israel die gesamte Handlungsmacht. Das darf man nicht vergessen. Und das ist eine sehr starke Position. Und ich glaube, die geben sie nicht so schnell auf.
Wobei die interessante Frage ist ja tatsächlich, Gilda, wer ist sie? Also ist da überhaupt eine Einigkeit in diesem Kabinett? Also da gibt es vielleicht ein paar, die sind ein bisschen vernünftiger und sehen die internationale Situation und dass sich da tatsächlich jetzt gerade was verschoben hat. Und dann gibt es die Hardliner, die sagen, wir müssen agieren, also die nur aus israelischer Sicht und nicht aus Israel im internationalen Kontext herausdenken. Also da wird auch die Frage sein, wer hat da die Oberhand bei der Geschichte? Und noch eines, ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel, dann sie, mit Schlägen auf das Atomprogramm reagieren. Die Gefahr ist da für Israel doch viel zu groß. Also, und da rede ich nicht von der internationalen Situation von Israel, sondern tatsächlich von der direkten Konfrontation. Also die Vorstellung, dass sie da mit Bunkerbrechern auf die Anlagen gehen, ist tatsächlich, dann sind wir schon wieder bei der Eskalation, die ja alles sprengen würde und wo die Gefahr für den nächsten Schlag von Iran aus doch viel zu groß wäre, meinst du nicht?
Oh, darf ich da?
Ja.
Mhm. Entschuldigung, Gilda. Darf ich da ganz kurz noch was zu sagen? Du hattest diesen Schattenkrieg erwähnt, Babs. Und Teil dieses Schattenkriegs waren Angriffe auf Atominfrastruktur beziehungsweise Personen aus dem Atomprogramm. Also es gab einen Sabotageakt im Jahr 2020, der Israel zugeschrieben wird, muss man immer sagen. Man weiß es nicht genau.
Klar.
Da kam es zu einem Feuer in der Atomanlage Natanz. 2020 war das. Im Folgejahr 2021 wurde ein Atomphysiker, Fakhri Zadeh, getötet. Und das sind, denke ich, durchaus Optionen, die auch auf dem Tisch liegen. Es müssen keine bunkerbrechenden Bomben auf Atomanlagen sein. Es können verdeckte Operationen gegen einzelne Personen sein, beispielsweise auch.
Gilda?
Ja, genau, glaube ich auch. Also ich glaube, dass das intensiviert werden könnte. Das wäre ein Weg. Man darf auch nicht vergessen, dass sie eben zum Beispiel geschafft haben, einen Wissenschaftler innerhalb des Irans zu ermorden. Also die Israel kennt das Land schon sehr, sehr gut, weil es eben der größte Feind ist und weil es eine Existenzbedrohung ist. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der im Iran, der hat mir erzählt, der lebt in Teheran. Und es gibt so eine App, ich habe den Namen vergessen, aber quasi eine mehr oder weniger Google Street Map App im Iran. Die benutzen Menschen im Iran, aber holen irgendwie die Daten von israelischen Daten, oder es ist sogar eine israelische App. Jedenfalls meinte er, diese App zeigt mir Wege, die ich selber nicht kenne, wo ich 30 Jahre in diesem Viertel wohne. Also die einfach nur Feinde kennen, müssen sich zwangsläufig sehr, sehr gut kennen. Und ich glaube, wenn die israelische Regierung beschließt, diese Angriffe offener zu machen und vielleicht auch sich gar nicht mehr so zu verstecken. Also weil bisher haben sie ja immer gesagt, waren wir nicht, um eben nicht zu eskalieren. Jetzt ist die Eskalation schon da. Das heißt, sie können einfach auch offener agieren. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und gleichzeitig stimmt natürlich auch schon was du, Barbara, gesagt hast. So, also ein Ben-Gvir sollte jetzt nicht die Oberhand haben. Ich glaube, dann sieht das alles natürlich anders aus. Und das wissen wir, glaube ich, jetzt auch nicht.
Das wäre jetzt noch eine Frage, die ich auch hätte, auch vielleicht an Janis. Was glaubst du, auf welcher Ebene wird denn jetzt in Israel darüber entschieden? Also es gibt das fünfköpfige Kriegskabinett, dem gehört zum Beispiel Itamar Ben-Gvir, der rechtsradikale Sicherheitsminister, nicht an, aber dafür Benny Gantz, der eigentlich ein Oppositionspolitiker ist. Und es gibt das normale Netanyahus Kabinett mit seiner ganzen rechtsextremen und rechtsreligiösen Koalition. Was glaubst du, auf welcher Ebene wird jetzt über diese womögliche Wiederantwort auf Iran entschieden?
Also was wir wissen bislang, dass es mehrere Treffen des Kriegskabinetts bereits gegeben hat, auch schon vor dem Angriff vom Samstag, Sonntag, der erwartet worden war. Und es gibt auch israelische Medienberichte darüber, dass schon ein Plan für eine Antwort entworfen worden war und der dann kurzfristig über Bord geworfen wurde. Da ging es offenbar um eine schnelle Antwort auf diesen Angriff, also möglicherweise um Gegenschläge noch in derselben Nacht. Das wäre übrigens etwas Ähnliches gewesen, wie wir am 7. Oktober gesehen haben. Am 7. Oktober wurde gleich mit dem Krieg gegen die Hamas in Gaza begonnen. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade sehen. Wir sind jetzt 5 Tage nach dem Angriff. Bislang hat es keine Antwort gegeben.
Donnerstag, 18. April. Mhm.
Also du hast es erwähnt, das fünfköpfige Kriegskabinett scheint die Oberhand zu haben, in enger Abstimmung mit vor allen Dingen den Amerikanern.
Jetzt, ich würde gerne jetzt mal wir haben jetzt auf Israel geguckt, aber auch ich würde gerne auch ein bisschen näher auf den Iran gucken jetzt. Auch da die Frage, Dem Iran geht es wirtschaftlich schlecht. Es ist eine hohe Inflation, wenig Kaufkraft, militärisch. Wenn man denn das Ganze auch als Failure, also als Fehlschlag begreifen kann, man schickt 300 Raketen und Drohnen durch, keine einzige trifft ein Ziel. Das kann Absicht gewesen sein, um nicht zu eskalieren. Wir haben es vorhin diskutiert. Es kann aber auch und das haben andere so interpretiert, dass es eigentlich auch eine unfassbare iranische Schwäche dokumentiert, zur eigenen militärischen Fähigkeiten, jetzt jenseits von Terroroperationen der verschiedenen Proxys, sei es Hezbollah oder andere in Nachbarländern. Wie würdest du es interpretieren, Gilda? Wie stark ist dieses Regime, hilft dem Regime auch so eine externe Auseinandersetzung mit Israel, weil sie ja innenpolitisch auch sehr unter Druck standen durch die ganzen Proteste, sich sehr mit Repression gewehrt haben. Aber wo siehst du das und wie siehst du da, wer da eigentlich die Entscheidung trifft, in welche Richtung glaubst du geht's?
Das sind zwei Sachen. Ich glaube, erstmal müssen wir uns hier in der sehr deutschen Berichterstattung dran gewöhnen, dass andere Länder ähnliche Dynamiken haben wie Länder in Europa oder USA, dass nämlich Innenpolitik und Außenpolitik zusammenhängen. Es wird oft einfach, also es fällt mir bei der Berichterstattung über Iran immer sehr stark auf, dass dieses Land so betrachtet wird, auch politisch leider, dass und das hängt ja zusammen, als ob es irgendwie eine Außenpolitik gibt und es gibt eine Innenpolitik, da passieren Sachen, aber es hat nicht so viel miteinander zu tun. Das stimmt natürlich nicht. Genauso wie das in Deutschland der Fall ist, dass diese Sachen zusammenhängen, ist es im Iran so. Und man kann die iranische Außenpolitik einfach nicht isoliert betrachten. Und ich bin mir sicher, dass es diesen Schlag auch nicht gegeben hätte ohne die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre. Und das sieht man auch daran, dass jetzt seit Tagen oder jetzt seit einer guten Woche etwas mehr die Sittenpolizei wieder wie verrückt auf den Straßen unterwegs ist. Also so wie eigentlich seit anderthalb Jahren, zwei Jahren nicht mehr. Überall werden Frauen festgenommen, geschlagen. Also ich habe jetzt mit mehreren Freundinnen gesprochen, die mir das erzählt haben, dass sie selber gesehen haben, was passiert auf den Straßen. Dass Frauen ohne Kopftuch mit massiver Gewalt verfolgt werden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das iranische Regime dort eingreifen muss, weil sie Angst haben, dass jetzt diese Situation, wo es eine Schwäche gibt, außenpolitisch, dass da die Menschen sagen, jetzt werden wir wieder demonstrieren. Und ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die auch demonstriert haben, im Widerstand sind und die sagen, jetzt müssen wir eigentlich rein und jetzt müssen wir demonstrieren, weil jetzt können wir was verändern. Und deswegen natürlich die präventive Gewalt sozusagen, um das zu verhindern. Und die andere Ebene, was passiert innerhalb des Regimes, das wissen wir einfach nicht. Also das Regime ist eine absolute Blackbox. Es ist sehr schwer, da reinzugucken. Deswegen waren Hacks in den letzten anderthalb Jahren übrigens einfach auch wichtig, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, was geht da vor. Es gab übrigens unter anderem durch solche Hacks wurde erst klar, dass dieses Regime gar kein monolithischer Block ist und es nicht eine Einheit gibt und es auch immer Verwerfungen gibt innerhalb des Regimes, auch während der Frau Leben Freiheit Proteste, dass es da sehr wohl Risse gab. Und gleichzeitig kann man, und das ist das Schwierige beim iranischen Regime, dass es sehr schwer vorauszusagen ist, wie sie handeln, was passieren wird. Und das ist jetzt in dieser Situation ist es auch so.
Gilda, nur eine Nachfrage. In Iran selbst wird dieser Schlag, weil nichts durchgekommen ist oder fast nichts, als Schwäche tatsächlich gesehen?
Ja, also das haben ja alle gesagt. Also gar nicht so sehr, weil nichts passiert ist tatsächlich, sondern also auch. Aber es wird sich sehr viel drüber lustig gemacht auch. Also es ist, also in den ersten Stunden am Sonntag herrschte tatsächlich eine große Kriegsangst, hat man gemerkt. Also da hatten die Leute wirklich Panik, was passiert, wenn jetzt Israel zurückschlägt. Als sich langsam abgezeichnet hat, dass Israel, das hat Janis ja auch gesagt, jetzt ist schon Donnerstag und es ist noch nichts passiert, dass Israel zumindest nicht so zurückschlagen wird, dass die Menschen wirklich Angst haben müssen. Also da sind Erinnerungen auch an den Iran-Irak-Krieg wach geworden. Also da war sehr viel Angst. Und jetzt nach ein paar Tagen aber löst sich das eigentlich total auf und man macht sich lustig über das Regime. Also das ist ein junger Mann aus Teheran meinte zu mir, das ist wie ein kläffender Hund auf der Straße, der niemanden interessiert und der dann wieder abhaut, wenn er irgendwie niemanden verängstigen kann. Und es hat natürlich damit zu tun, weil der Schlag in dem Sinne nichts gemacht hat, in Anführungsstrichen, dass eben niemand gestorben ist oder eben keine schlimmeren Sachen. Aber man darf eben nicht unterschätzen, wie sehr der Großteil der Bevölkerung dieses Regime wirklich verabscheut und hasst. Und alles, was was sozusagen schlecht für das Regime läuft, da freuen sich die Menschen. Und die sind gerade tatsächlich sehr damit beschäftigt, mit dieser steigenden Gewalt klarzukommen, weil inzwischen wieder überall auf den Straßen Gewalt herrscht. Und da sagen sie, also es sagen sogar manche, das sei alles ein abgekartetes Spiel gewesen. Das iranische Regime hat es, also ich sage nicht, dass es stimmt, ich sage nur, was viele Menschen sagen, dass das iranische Regime das gemacht hat, um eben im Inneren wieder Gewalt ausüben zu können und so weiter. Also dass es eigentlich darum geht. Also es gibt verschiedene Meinungen dazu und verschiedene Stimmen, aber das ist zum Beispiel eine davon.
Eine Nachfrage hätte ich dann auch noch vorher. Also in vielen anderen, auch arabischen Ländern, funktioniert der Nahostkonflikt, also der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern und den besetzten Gebieten, seit vielen Jahren immer wieder so, dass es auch Massen durchaus hinter einer Regierung gibt, die sie ansonsten verabscheuen oder unzufrieden sind, wenn der Konflikt hochkommt und die Regierung sich stark gegen Israel positioniert. Nun ist ja die iranische Regierung quasi der Erzfeind Israels, hat seit Jahren die Vernichtung gefordert. Und es gibt in der ganzen arabischen Welt ja nicht nur dort über die Verwüstungen im Gazastreifen ja nun ein großes Entsetzen. Zahlt das für die iranische Regierung im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung so gar nicht ein?
Also dieses Entsetzen gibt es im Iran auch. Also es gibt, ein Freund hat mir zum Beispiel erzählt, dass in dem Moment, wo er gehört hat, dass Iran Israel angegriffen hat oder das Regime Israel angegriffen hat, hat er erst an sein Kind gedacht und dachte, mein Kind soll keinen Krieg sehen. Und dann hat er gleich an die Kinder in Gaza gedacht, sagte er mir, und dass die jetzt vergessen werden. Also dieses Entsetzen gibt es natürlich auch. Ich glaube, es gibt es überall auf der Welt, weil man einfach sieht, wie viele Menschen dort sterben. Gleichzeitig ist der Hass der iranischen Bevölkerung gegenüber diesem Regime so groß, dass alles, wofür dieses Regime kämpft, von dem wendet sich die Bevölkerung ab. Und das hat aber auch das hat nicht nur sozusagen emotionale Gründe, sondern das hat auch handfeste Gründe, dass einfach das Regime Milliarden an Geld, an US-Dollar, an die Hamas gibt, an die Hezbollah gibt, Proxygruppen gibt und das den Menschen im Lande fehlt. Also dort ist die Verarmung riesig. Das Thema, also das hat man jetzt an Nowruz auch gesehen, an Neujahr. Das war ein ganz außergewöhnliches Neujahrsfest, was eigentlich sehr viel Freude hat und Zusammenkommen und Geschenke und Feiern. Nichts davon. Die Geschäfte, die normalerweise voll sind in dieser Zeit, sind komplett leer geblieben. Also dass diese Schilder mit hört auf, unser Geld an Palästina zu geben, an Palästinenser zu geben, die sieht man schon seit Jahren auf Demonstrationen.
Janis.
Ich wollte eigentlich auf Gildas These reagieren, dass es diesen Angriff nicht gegeben hätte ohne die Frauenleben-Freiheit-Bewegung. Kurz vorher würde ich gerne noch mal so ein paar Deutungsmuster und Erzählstränge dieses Angriffs in Relation setzen oder vielleicht auch etwas in Frage stellen, weil jetzt hier so mehrmals gefallen ist, dass nichts passiert ist, dass keine einzige Rakete durchgekommen ist. So ist es nicht. Also es sind mindestens einige Raketen durchgekommen und haben auch Ziele getroffen. Es wurde die Nevatim Airbase im Süden Israels getroffen. Wie groß der Schaden wirklich ist, wissen wir nicht. Israel sagt marginal. Iran sagt, sie sei außer Betrieb gesetzt, was sicherlich auch nicht der Fall ist. Aber ich möchte nur betonen, worauf wir uns hier verlassen, sind Informationen des israelischen Militärs. Und auch, dass 99% aller Geschosse abgefangen wurden, was in Medien jetzt oft wiedergegeben wurde, das sind alles Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Also das kam schon rein rechnerisch am Wochenende nicht hin. Da war von 300 Geschossen die Rede und von 5 oder 6 Geschossen, die durchkamen. Das sind schon mal nicht 99%. Sicher ist, es wurde kein großflächiger Schaden angerichtet. Das ist klar. Das hätten israelische Medien mitbekommen und wie ich sie kenne, auch sofort öffentlich gemacht, wenn es größeren Schaden gegeben hätte. Dann hattest du, Bernd, eingangs gesagt, dass arabische Staaten geholfen haben, auch Saudi-Arabien. Das muss man auch in auch etwas mit Vorsicht betrachten. Das war natürlich eine große Nachricht, dass vor allen Dingen Jordanien aktiv sich an der Verteidigung Israels, so sage ich das jetzt, so sagt die jordanische Regierung das nicht, beteiligt hat. Jordanien stellt es etwas anders dar. Sie sagen, es wurden Geschosse in unseren Luftraum geschossen und die haben wir abgefangen. um unsere eigene Bevölkerung zu beschützen. Das würde jedes souveräne Land so machen. Das läuft natürlich auf eine Verteidigung Israels hinaus. Offen sagen, tun sie das aber so nicht. Und Saudi-Arabien ist sehr interessant. Wir haben keine Belege dafür, dass Saudi-Arabien aktiv Raketen, die aus dem Jemen abgeschossen wurden, von den Houthis abgefangen hat, jetzt übers Wochenende. Es gab dann viele Berichte, die Saudi-Arabien erwähnt haben. Und saudische Medien haben dann am Dienstag, vor zwei Tagen, haben dann groß berichtet, dass das alles nicht stimmt. Das kann man jetzt als Reaktion auf die Berichte werten oder auch als Bestätigung, dass da doch irgendwas lief. Fakt ist, wir wissen es nicht genau. Es gibt Medienberichte, dass Saudi-Arabien logistisch beteiligt war, also irgendwie Daten, Informationen weitergegeben hat und nicht aktiv an der Verteidigung Israels. Das nur noch mal, weil das wird jetzt alles oft so wiederholt. Ja, Jordanien und Saudi-Arabien haben bei der Abwehr des Angriffs mitgeholfen. Ja, begrenzt, und sie geben es offen nicht zu, und vieles wissen wir auch bislang einfach nicht.
Hm. Wobei mir nicht so ganz klar ist, also was heißt denn das zum Beispiel für Saudi-Arabien? Dass Saudi-Arabien quasi der regional große Gegenspieler Irans in der Frage, wer hat die Hegemonie über die Region, ist, das ist ja nun nichts wirklich Neues. Saudi-Arabien als Freund Israels ist eine andere Frage. Die Abrams-Accords, die eigentlich kurz vor der Unterzeichnung standen, sind nach dem 7. Oktober erstmal wieder, also die Abrams-Accords, die Versuche der Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und arabischen Ländern, bis jetzt unterzeichnet mit den Emiraten und einigen wenigen anderen, unter Weglassung der ganzen Palästina-Frage. Das war ja einer der großen Kritikpunkte auch daran. Einige sagen, aufgrund der neuen Situation und des Konfliktes mit dem Iran gibt es dafür neue Chancen. Andere sagen, nee, solange die Gaza-Geschichte nicht gelöst ist, ist es völlig tot und bleibt auch tot. Wie seht ihr es?
Ja? Also,
wer möchte?
Okay.
Ja, Babs, bitte.
Während des Gaza-Krieges passiert da nichts. Vielleicht habt ihr andere Ansichten, aber es ist jenseits meiner Vorstellungskraft, dass während dieser Bombardements, während des Kriegs in Gaza, da irgendwas passiert. Gleichzeitig, dadurch, dass jetzt tatsächlich der Iran nochmal als Player in diesem Konflikt eingetreten ist, wird natürlich auch nochmal klarer, dass es hier um große Gegenspieler sich handelt. Das heißt, wenn dieser Gaza-Krieg in irgendeiner Form gelöst ist und die Geiseln zurück sind, die Geiselfrage geklärt ist, keine Ahnung, wie das ausgehen kann, dann werden die großen Player wie Saudi-Arabien doch eher ein Interesse daran haben, sich auch stark aufzustellen. Ich sehe da eher eine Chance tatsächlich für Israel in dem Kontext, weil ja jetzt auch die ganze Zeit gesagt wird und man auch sieht, dass die Proxys von Iran aktiv sind. Das heißt, Iran stellt sich eigentlich rund um Israel total stark auf, jetzt auch mit einer eigenen Aktion, aber natürlich, also provoziert durch Israel, keine Frage. Aber Israel ist ja die ganze Zeit schon umringt von Proxys des Iran. Und das sehen natürlich auch Staaten, insbesondere wie Saudi-Arabien. Die müssen im Grunde nach, was auch immer nach heißt, diesem Konflikt ein Interesse daran haben, da wieder als eigene starke Macht aufzutreten. Und ich denke, das wird nur in einem gewissen Verhältnis mit Israel funktionieren.
Seht ihr es genauso, Janis, wieder?
Also ja, während des Gaza-Kriegs wird da gar nichts passieren. Aber ich glaube auch, dass man einen Schritt weitergehen kann und sagen kann, der Gaza-Krieg hat es auf jeden Fall stark, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel stark verzögert. Saudi-Arabien hat großes Interesse an einer Normalisierung mit Israel. Die saudi-arabische Führung, muss man dazu sagen. In der Bevölkerung sieht das nochmal anders aus. Saudi-Arabien will Gegenleistung. Also vor dem 7. Oktober war im Grunde genommen davon die Rede, dass Saudi-Arabien genau das wollte, was Israel jetzt bekommen hat, einen Verteidigungspakt mit den USA. Also dass die USA Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien ausstellen im Falle eines beispielsweise iranischen Angriffs auf das Land. Und im Gespräch war auch ein eigenes Atomprogramm Saudi-Arabiens. Das sind die Dinge, ein ziviles Atomprogramm, wobei auch von Urananreicherung auf saudischem Boden die Rede war. Das war alles nicht in trockenen Tüchern, aber das ist sozusagen die Größenordnung, wo wir hier sprechen. was Saudi-Arabien im Gegenzug zu einer Anerkennung des israelischen Staates gerne hätte.
Ja, Gilda.
Also ich glaube, also was ich habe so den Eindruck, und ich kann mir das vorstellen, dass es so passiert, also zumindest das Teil dessen sein wird, wie es weitergeht, dass dieser Angriff von, also dieser erstmalige Angriff von Iran, von iranischem Boden auf israelischem Boden, dass der nicht so nachhaltig erinnert wird, weil der Gaza-Krieg wird weitergehen. Also die Bilder aus Gaza, die Meldungen von einer Hungersnot, all das wird, glaube ich, ehrlich gesagt bald wieder übernehmen. Und also in den letzten Monaten hat man, glaube ich, gemerkt, wie schnell sich das weiterdreht. Von 7. Oktober war dann relativ bald vergessen, dann waren wir in Gaza, dann gab es immer wieder neue Meldungen, die alles andere auch wieder überschattet haben. Und ich finde, man merkt es gerade auch schon an der Reaktion der EU, die am ersten Tag und auch Deutschlands, die am ersten Tag gesagt haben, beispiellos, das ist das erste Mal, es war sehr groß, wir stehen an der Seite Israels, Solidarität und so weiter und so fort. Und Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat jetzt schon gesagt, also er glaubt nicht, dass man zum Beispiel die Revolutionsgarden listen kann, weil das funktioniert nicht. Und jetzt gibt es wie immer mehr Sanktionen gegenüber dem Iran, aber so richtig viel passiert da jetzt auch nicht. Also ich glaube, dass alle außer Israel mehr oder weniger zur Tagesordnung übergehen und dass das Hauptaugenmerk bald wieder auf Gaza liegt. Und ich glaube, dass deswegen, genau wie Barbara und Janis gesagt haben, dass da jetzt eine weitere Annäherung erstmal weiter stocken wird. Gleichzeitig, glaube ich, hat man schon gesehen, wie groß der Wille ist in Saudi-Arabien zum Beispiel, sich näher an, also sich mit Israel anzunähern und eben diese Garantien von den USA zu haben und also von der saudischen Führung. Ich glaube, das hat man vor allem gesehen, dass der Wille trotz dieser letzten 6 Monate, trotz des Gaza-Kriegs, trotz all dem immer noch da ist. Und ich glaube, da wird man anknüpfen, wann auch immer das sein wird.
Das ist richtig. Wobei Saudi-Arabien sich relativ klar geäußert hat, jetzt vor einigen Wochen, und ein neues Wording rausgegeben hat, dass sie bereit sind zu einer Normalisierung. Nur dann, wenn es einen unumkehrbaren Weg hin zu einem palästinensischen Staat gibt. Und so haben sie das vorher nicht gesagt. Vor dem 7. Oktober war immer davon die Rede, wenn es deutliche Verbesserungen der Situation der Palästinenser gibt, was natürlich wirklich auslegungsfähig ist. Und der unumkehrbare Weg zu einem Staat, das ist eine Formulierung, über die ich gestaunt habe damals. Das war jetzt im ungefähr Februar.
Würde ich mich Janis sofort anschließen. Es war erstaunlich, dieses neue Wording. Und darin liegt auch, finde ich, eine total große Chance, weil Israel ist natürlich auf diese Verträge mit den umliegenden arabischen Staaten angewiesen. Und wenn da der Druck so groß ist und so explizit verbunden wird mit anderen Verträgen, dann ist da vielleicht endlich mal eine Chance. Man glaubt es ja kaum, aber es wäre so schön, wenn darin eine Chance läge, dass es dann einfach tatsächlich einen eigenen Staat gäbe. Und Saudi-Arabien waren ja nicht die einzigen, die das seit dem Krieg gegen Gaza so formulieren.
Wer schon seit dem, also auch schon früher, aber seit dem 7. Oktober und dem Gegenangriff Israels auf den Gazastreifen sehr viel von einem zweiten, also von einem palästinensischen Staat redet, ist tatsächlich die US-Regierung. Präsident Biden, Außenminister Blinken, Verteidigungsminister Austin, alle haben sie auf die israelische Regierung einerseits einwirken wollen und versucht, viel Druck auszuüben, dass möglichst Zivilisten geschont werden und zweitens, dass eine Zwei-Staaten-Lösung am Ende dieses Konfliktes stehen müsse. Netanyahu hat das bis jetzt so ziemlich deutlich abgelehnt. In den USA selber, Babs, ist ja nun Wahlkampf dieses Jahr. Wir wissen, dass Donald Trump, gut, der jetzt natürlich in seiner einen unnachahmlichen Art gesagt hat, wäre er Präsident, hätte es diesen Angriff des Iran überhaupt nie gegeben. Dann wäre das alles nicht passiert. Genauso wenig wie natürlich der Ukraine-Einmarsch passiert wäre, wenn Donald Trump Präsident wäre. Das kann man ja nun ernst nehmen oder nicht. Aber klar ist, mit ihm würde eine Veränderung der Politik der US-Regierung anstehen. Anzeichen dafür sind vielleicht seine vorherige Präsidentschaft. Allerdings fallen die Abrams-Accords in diese vorherige Präsidentschaft, aber auch eine Carte Blanche für die Netanyahu-Regierung, die Siedlerbewegung zu machen, was auch immer sie wollen, bis hin zu auch von den USA unterstützten Annexionsfantasien. Wie siehst du die Rolle der USA? Wie glaubst du, bewegt sich Biden jetzt in diesen beiden Polen? Einerseits in seiner eigenen Partei einen starken pro-palästinensischen Flügel zu haben, der sehr stark versucht, auf die US-Regierung, auf die eigene von Demokraten gestellte US-Regierung einzuwirken, die Waffenlieferung einzustellen, solange im Gazastreifen so vorgegangen wird, und gleichzeitig sich in einem Wahlkampf zu befinden, den man zwar ohne die nicht, aber ohne jüdische Stimmen auch nicht gewinnen kann. Wie sind die Handlungsoptionen? Was würde sich tatsächlich deiner Ansicht nach ändern, sollte Donald Trump doch wieder Präsident werden?
Also zum einen, also zu beiden ist es so, dass die Kräfte innerhalb der Demokratischen Partei stark sind, aber natürlich auch darüber hinaus. Also so die ganze universitäre Elite ist tatsächlich pro-palästinensisch. Und also so in diesem Zusammenhang mit postkolonialen Diskussionen, die ja an Universitäten in den USA so stark sind, ist da eine ganz, ganz starke Gaza-Solidarität entstanden, die weit über die Partei hinausgeht, was natürlich auch heißt Wählerinnen und Wähler. Also darum geht es ja dann schlussendlich bei Biden jetzt. Und du hast es auch gesagt, gleichzeitig sind die, sagen wir mal, die politischen Eliten, so die klassischen, sehr stark auch pro Israel eingestellt. Das heißt, er ist da in so einer Zwangssituation schon fast und ist laviert deshalb die ganze Zeit. Also redet auf die israelische Regierung ein, ganz stark sogar, weil er muss im Wahlkampf ein Rieseninteresse daran haben, dass es nicht noch weiter eskaliert, dass dieses Aushungern dieser Bevölkerung irgendwann mal zu Ende ist. Aber er geht halt nicht so weit, die Waffenlieferung einzustellen, was natürlich zu verringern, was natürlich eine Konsequenz sein könnte. Das heißt, der laviert da erstmal weiter und kann nur hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja die USA schon seit Jahren im Grunde lavieren zwischen einem früheren Imperialismus, also so dieser interventionistischen Politik, insbesondere in Nahost, und einem Isolationismus, der auch immer stärker wird in den USA. Auch da laviert tatsächlich die Regierung, lavierte auch schon Obama. Und dann komme ich zum dritten Punkt, und das ist dann eben Trump, der sehr viel stärker Isolationist ist. Das heißt, eingreifen dort wird da sehr viel weniger. Also da ist dann eher die carte blanche, ist tatsächlich Waffenlieferung und dann macht ihr mal euren Kram. Also das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber.
Naja, nee, danke. Aber glaubst du, dass weil ja nun, also die letzten Wochen waren wirklich geprägt von sehr, sehr starker Kritik des Weißen Hauses an der israelischen Regierung wegen des Umgangs mit Gaza. Nicht so weit gegangen, dass sie gesagt hätten, wir stellen die Waffenlieferung ein. Das nicht, aber starke Kritik. Nach dem Angriff des Iran jetzt, abgewehrt und so weiter, war es doch ganz klar, Sicherheitsgarantie, wir stehen an eurer Seite, wir werden immer an eurer Seite stehen. Und ich glaube, jetzt ist wirklich jede Debatte darüber, keine Waffen mehr zu liefern, ist damit erstmal erledigt. Oder sehe ich es falsch?
Aber also da, Gilda hat vorher, du hast vorher von der innenpolitischen Situation des Iran gesprochen, die dann möglicherweise Überhand gewinnt. In den USA könnte es ja genauso sein. Wir gehen ja immer näher an diesen Wahlkampf ran. Und der Druck im Land ist einfach riesengroß. Also da gilt auch wieder, es wird sich wieder ändern. Im Moment fokussieren wir uns darauf. Alle hoffen, dass es das, was ich vorher nannte, den Schattenkrieg XL gibt. Kurz gesagt, dass sie weiter, also so, Aktionen machen, zu denen sich niemand bekennt, von israelischer Seite aus irgendwie Computerprogramme stört, tatsächlich Morde werden begangen, aber ebenso auf, also es klingt hart, aber auf einer niedrigeren Ebene ist halt kein voller Staat, und dass dann wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Aber in den USA heißt es eben, dass der Druck groß ist, dass Biden etwas, also quasi gegen die israelische Regierung unternehmen, dass er stärker Druck ausübt.
Stichwort Trump. Wir stehen aktuell sowieso vor einer historischen Situation im Nahostkonflikt. Sollte Trump tatsächlich wieder Präsident werden, würde das, glaube ich, diese Historizität der Situation noch einmal verschärfen, wenn wir uns seine vergangene Amtszeit angucken. Also die Trump'sche Nahostpolitik, das geht, glaube ich, oft unter. Das war Das war, also das hatte ich noch nie gesehen, was dieses Nahost-Team von Trump damals gemacht hat. Es waren, ihr erinnert euch an den Schwiegersohn Jared Kushner, Trump, David Friedman war eine wichtige Rolle. Das war so ein kleines Team, die Monate oder Jahre lang versprochen hatten, diesen Jahrhundertplan vorzulegen, um den Nahostkonflikt zu lösen. Der wurde dann mit langer Verzögerung auch vorgelegt und war durchaus interessant, denn er hat an der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten und ansonsten völlig irre Vorschläge gemacht. Also das waren Vorschläge einfach, hier bauen wir einen Tunnel und hier eine Autobahn und dann geben wir das Land an die Israelis und das geben wir an die Palästinenser. Und Jerusalem geht an Israel und dafür kriegen die Palästinenser eine Hauptstadt namens Abu Dis. Man kann es nicht anders sagen, es war irre. Aber das Interessante war, es war ein innovativer Vorschlag. Es war ein konkreter Plan, diesen Konflikt zu lösen. Der grundlegende Konstruktionsfehler war, dass er mit den Palästinensern einfach überhaupt nicht abgesprochen war. Der war in Zusammenarbeit mit der Netanyahu-Regierung damals entwickelt worden. Und die Palästinenser hatten einfach keine Rolle dabei. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, wenn Trump wieder ins Amt kommt, dass etwas Ähnliches gemacht wird vor dem Hintergrund des 7. Oktober noch, dass Trump da in Zusammenarbeit mit nur einer Seite versucht, diesen Konflikt wirklich irgendwie beizulegen, zu lösen oder so. Gleichzeitig könnte man aber auch argumentieren, das wäre so meine offene Frage, inwieweit kann man denn das auch als Chance begreifen? Inwieweit kann denn auf Trump und seine mögliche zukünftige Regierung eingewirkt werden, etwas Innovatives, etwas Historisches vorzulegen, aber diese grundlegenden Fehler zu beheben? Welche Rolle können da andere Mächte spielen? Welche Rolle können da die Europäer spielen?
Also ein Problem dabei ist ja, wenn man im Moment beobachtet, wie die Republikaner in den USA agieren, dass da der isolationistische Flügel immer stärker geworden ist. Also da wird ja sogar dann tatsächlich die Waffenhilfe auch für Israel tatsächlich in Frage gestellt, hauptsächlich natürlich für die Ukraine, aber das ist ja ein unglaublicher Rückzug von der Weltbühne, zumindest was Kosten angeht. Das meinte ich vorher mit irgendwie, und dann wird Israel kann machen, was es will. Also Israel darf dann handeln, aber die USA werden, glaube ich, da, wenn Trump tatsächlich Präsident würde, viel weniger bereit, mit eigenen Kosten reinzugehen und stattdessen aber eher der israelischen Regierung dann freie Hand geben.
Also ich vielleicht auch zu Trump und zu heute. Also man kann natürlich auch argumentieren, dass natürlich kann man sagen, vielleicht öffnet es was Neues, wenn Trump kommt. Gleichzeitig kann man, also ist mein Gedanke auch, dass wenn Trump sich nicht so offen an die Seite der Israelis gestellt hätte, er hat ja die Hauptstadt, die Botschaft nach Jerusalem verlegt, er war ganz, ganz offen damit, dass er komplett nur sich darum kümmert, wie es Israel geht. Natürlich auch mit der Unterstützung durch Evangelikale zu tun in den USA, auch das hat innenpolitische Gründe. Dann wäre vielleicht der 7. Oktober nie passiert. Weiß man nicht. Aber das war ja genau das Problem, was wir vorher auch gesagt haben, dass sogar die Saudis gesagt haben, die Palästinenserfrage ist uns eigentlich egal. Irgendwann. Weil wir, also so haben sie es natürlich nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie haben das anders formuliert, wie du es vorher auch gesagt hast, Janis. Weil die Stellung Israels so stark wurde, weil die USA ganz klar Israel unterstützt haben und eben mit den Abraham Accords die ganze Situation zugunsten Israels verändern wollten, ist die palästinensische Frage natürlich komplett runtergefallen. Also das war ja wirklich, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Also nicht, dass der 7. Oktober gerechtfertigt wird, natürlich gar keine Frage, dass es darum geht überhaupt nicht, nur um zu sagen, dass das die Entwicklung nochmal angeheizt haben könnte. Also dass es einfach, dass es das nochmal schwieriger gemacht hat, irgendeine Lösung zu finden. Und die Vorstellung, dass jetzt, also wenn jetzt Trump Präsident wäre nach dem Schlag auf Israel durch Iran, ist für mich apokalyptisch. Also weil ich glaube, er hätte da sehr angefacht, dass Israel zurückschlägt. Das hat man jetzt von John Bolton und allen möglichen sitzen ja schon in den US-Medien seit Tagen und sagen, Israel muss zurückschlagen. Ist sehr schwierig. Gleichzeitig ist ja Trump jetzt auch aufgefallen in den letzten Wochen durch eher so Also es sind ganz schreckliche Bilder in Gaza. Nee, das muss, Israel muss es beenden. Also gar nicht irgendwie, weil er sagt, die Toten sind irgendwie, dass er irgendwie Mitgefühl hätte, dazu ist er, glaube ich, nicht in der Lage. Aber dass es halt ein PR-Verlust gerade für Israel ist. Also dass er da plötzlich irgendwie sehr pragmatisch aussieht. Aber ich glaube, wenn Trump wiederkommt, dann werden sich alle Vorzeichen ändern und es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden auf jeden Fall.
Also, dass der 7. Oktober nicht passiert wäre ohne Trump, ist natürlich eine steile These. Aber ich stimme dir voll zu, dass die gesamten letzten Jahre, die Trump-Netanyahu-Ära, einfach ein Schlag in die Fresse der PalästinenserInnen war.
Also ich sage nur, dass es einfach in den letzten Jahren diese palästinensische Frage einfach zur Seite geschoben hat. Die Zwei-Staaten-Lösung wurde immer unwahrscheinlicher. Also es war einfach nur, es hat Dynamiken verändert, sagen wir es mal so.
Ich würde auch gar nicht sagen, wir brauchen gar nicht rumringen, dass irgendwer irgendwas hier verharmlost. Es geht ja gar nicht darum. Es geht einfach darum, historische Dynamiken zu verstehen und eine Eskalation innerhalb des Landes, Israel insgesamt, also Israel und Palästina zusammengedacht. Also natürlich war da eine Spirale. Das hat alles nichts mit Verharmlosung zu tun.
Ja, es ist einfach ein Minenfeld. Also,
ja, klar.
Genau, ja. Nee, aber genau, es geht einfach darum, genau wie du sagst, Barbara, dass man einfach sich die Dynamiken anschaut. Natürlich geht überhaupt nicht darum, dass man sagt, irgendwie in Richtung, wie manche Leute gehen, 7. Oktober war irgendwie ein Freiheitskampf, also totaler Quatsch. Nur um zu sagen, einfach, dass durch Trump sich die Dynamiken einfach geändert haben in seiner Amtszeit. Das ist einfach so.
Was glaubt ihr denn? Also wir reden ja im Moment alle darüber, wird jetzt Israel nochmal reagieren? Gibt es dann so ein ewiges Hin und Her von Reaktionen, Gegenreaktionen und so weiter? Wir haben es vorhin schon gesagt, Westen und USA versuchen, auf Israel einzuwirken oder auf beide einzuwirken, jetzt mal Ruhe zu bewahren und sich nicht in der Eskalation reinzuziehen. Aber was glaubt ihr denn, wenn man das überhaupt so sagen kann, wer ist denn im Moment ein entscheidender Player eigentlich oder der entscheidendste Player vielleicht sowohl im Konflikt Israel-Iran als auch bei der Palästina-Frage als auch bei zukünftigen Friedenslösungen überhaupt in der Region? Wir reden ja alle immer noch von der Gefahr eines Flächenbrandes. Wer ist der entscheidende Player? Früher hätte man mal ganz klar gesagt, es sind die USA. Größte Militärmacht, wichtigste Verbündete. Keiner kann so viel Entscheidungsmacht aufbauen wie die und so viel Druck. Heute bin ich mir da überhaupt nicht mehr so sicher. Wie seht ihr das?
Ich glaube, es gibt keinen entscheidenden Player. Also ich glaube, es ist viel komplexer als noch in den 90er Jahren bei dem Oslo-Prozess. Ich glaube, das kann man nicht mehr vergleichen, weil das auch alles so unvorhersehbar ist. Also ich hätte diesen Schlag durch das Iranische Regime, durch die Islamische Republik nicht vorhergesagt. Ich dachte nach dem Angriff in Damaskus, dass das Iranische Regime wie immer in den letzten Monaten sagt, Israel muss bestraft werden. Und dass sie es aber wieder nicht machen, weil nun mal sie, wenn tatsächlich Israel und die USA sich gegen das Regime wenden, also wirklich, dann ist das Regime gefährdet. Und das iranische Regime tut nichts, um seine Macht zu gefährden. Nichts. Das Allerwichtigste für dieses iranische Regime ist sein Machterhalt. Darum geht's. Macht und Pfründe. Weil sie sehr reich sind dadurch, dass sie sich da einen Staat halten. Und das macht es, glaube ich, einfach schwierig, weil das wirklich, es ist sehr schwer hervorzusehen. Es sind sehr viele Fragen, die sich auch mit der Innenpolitik mischen. Übrigens eben auch in Israel. Wir haben sehr große Demonstrationen gehabt in den letzten Wochen gegen die Regierung von Netanyahu für einen Geiseldeal, dass die Menschen freikommen, die Israelis, die immer noch in der Hand der Hamas sind. Im Iran wissen wir nicht, wie es weitergeht. Gibt es vielleicht doch wieder Proteste. Also es ist, glaube ich, es sind so viele Player in Anführungsstrichen und so viele Ereignisse, die irgendwas beeinflussen können, dass ich das für sehr, sehr schwierig halte.
Also, Janis, möchtest du zuerst? Okay. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass das Problem der USA ist, dass sie sich eben auch stärker zurückgezogen haben. Die bleiben eine starke Kraft dort. Also es ist jetzt nicht so, dass die USA da wenig ausrichten könnten oder weniger als andere Staaten. Das Problem ist natürlich, dass offenkundig gerade ganz wenige richtig relevant starken Einfluss auf diese israelische Regierung auch haben. Also die USA bleiben starke Player, Saudi-Arabien auf jeden Fall, weil da inzwischen auch eine gegenseitige Abhängigkeit in einer anderen Balance entstanden ist, arabische Nachbarn. Ich würde ja gerne so hoffnungsvoll sagen, irgendwie die Bevölkerung in Israel, die endlich diese Netanyahu-Regierung stürzt. Ich weiß nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse dann tatsächlich sind, weil es ja auch Radikalisierung dort im Land gegeben hat. Aber meine Hoffnung ruht die ganze Zeit darauf, dass endlich Netanyahu gestürzt wird, damit sich tatsächlich auch innenpolitisch was ändern kann. Aber das mag utopisch sein.
Er ist, glaube ich, jetzt gestärkt nach dem Angriff von Iran, auf jeden Fall. Also ich glaube, Das hat, glaube ich, seine Stellung schon eher gestärkt, ist meine Einschätzung.
Ihr Lieben, wir werden das Problem nicht endgültig lösen können und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns über diesen Konflikt unterhalten haben. Ich hoffe sehr, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir uns zum Thema treffen, nicht über den Ausbruch eines wirklich kompletten Krieges zwischen Israel und dem Iran kommentieren müssen. Sondern dass ein bisschen Besonnenheit vielleicht dann doch einkehrt, was dann die Chance auf Lösungen zumindest eröffnet. Aber ich danke euch sehr herzlich für die engagierte und sehr kenntnisreiche Debatte. Das war der Bundestalk für heute. Ich darf Cansit İçpınar für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion danken. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns gut findet, spannend findet, dann teilt uns bitte auf Social Media, teilt die Folge. Kommentiert uns gegenüber auch gerne an bundestalk@taz.de, wie es euch gefallen hat, Anregungen, Kritik, Lob oder worüber wir in Zukunft mal diskutieren sollen. Als letztes noch, wenn ihr Geld übrig habt, dann findet mal auf taz.de die Rubrik Taz zahle ich, das freiwillige Bezahlmodell der Taz. Das wäre auch nicht verkehrt für uns. Und ein Hinweis noch, am 27. April ist das Taz-Lab, der große Taz-Kongress hier rund um das Taz-Haus in Berlin. Wir zeichnen dort eine Folge des Bundestalk live auf, ab 14.10 Uhr, glaube ich. Ihr findet das im Programm. Kommt gerne vorbei, um das mal live mitzuerleben. In diesem Sinne, vielen Dank an euch alle. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.